Wir befinden uns in einer kleinen Predigtserie. Tim hat letzte Woche unser Leben mit dem Bau eines Hauses verglichen. Vielleicht die, die da waren, erinnern sich sicherlich. Und er hat gemeint, hey, wenn wir unser Leben anschauen, dann könnte es sein, dass unser Lebenshaus manchmal so aussieht wie dieses hier. Leider funktioniert das gerade nicht. Wir müssen warten, sonst habt ihr keine Vorstellung von dem Bild, wie euer Lebenshaus aussehen könnte. Ah, jetzt funktioniert es. Alle, wow, nee, aber so toll sieht es gar nicht aus. Dieses Haus, shabby chic, ist ja gerade sehr angesagt. Ich stehe da, vom Aussehen stehe ich da auch sehr drauf, ja, aber so auf Dauer darin zu leben im Winter, wenn es reinregnet, ist vielleicht doch eher etwas ungemütlich. Ja? So zugemüllt, staubig, einsturzgefährdet, riesen Loch im Dach, Schimmel an den Wänden wahrscheinlich. So gemütlich ist es dann doch nicht auf Dauer, auch wenn es vielleicht shabby chic irgendwie aussieht. Und auf unser Leben übertragen eben, ja, es gibt Dinge in meinem Leben, kann ich von mir zumindest sagen, ich weiß nicht, wie es da euch geht, wo ich merke, ja, so gemütlich ist mein Leben nicht immer. Also so richtig zur Ruhe kommen, ankommen, wie es mir in diesem Haus schwerfallen würde, das habe ich in meinem Leben auch nicht immer. Und es gibt Räume in meinem Leben, da liegt Müll rum, der da nicht reingehört. Ja? Ich tue Dinge, ich sage Dinge, die andere Menschen verletzen, auf die ich wirklich nicht stolz sein kann, die nicht gut sind. Da ist irgendwo Müll in meinem Leben, Staub. Und vielleicht ist es sogar so, dass die Wände in meinem Leben, in meinem Lebenshaus nicht mehr tragfähig sind, dass sie durch die Zeit, durch viele Verletzungen, durch Dinge, die ich erlebt habe, durch schlimme Dinge, die ich erlebt habe, Verluste, die ich erlitten habe, durch Beziehungen, die kaputt gegangen sind, dass diese tragenden Wände meines Hauses mit der Zeit immer mehr angegriffen wurden und instabil geworden sind. Und ich kriege mein Haus vielleicht auch gar nicht mehr richtig warm, weil irgendein krasses Ereignis, so ein richtiges Loch in mein Lebensdach gerissen hat. Der Titel dieser Predigtserie heißt, warum es sich lohnt, Christ zu sein. Also mal ganz platt gefragt, was bringt mir das eigentlich, mit Gott zu leben? Und die ebenfalls platte Antwort darauf ist das hier. Ist nicht das gleiche Haus, was Tim letztes Mal gezeigt hat. Ich stehe mehr auf dieses hier. Gott möchte, im Bild gesprochen, dass unser Lebenshaus so aussieht. Schön, sauber, freundlich, hell, warm, mit Leben gefüllt, ein Zuhause zum Glücklichsein. Gott möchte nicht einfach dein altes Lebenshaus ein bisschen sanieren, restaurieren, das Dach neu decken und eine Putzkolonne durchschicken, sondern er möchte etwas komplett Neues bauen in deinem Leben. Jesus spricht davon, dass wir von Neuem geboren werden, zu einem völlig neuen Leben. Und dieses neue Leben, zu dem wir berufen sind, das sieht tatsächlich, wenn wir der Bibel glauben, so aus. Das ist gar nicht eine platte Antwort, sondern die Bibel sagt ja, das ist tatsächlich so. Die Bibel spricht von der Frucht des Geistes, die in uns wächst, wenn wir mit Gott leben, und sie beschreibt es als Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn so mein Lebenshaus aussieht, ja, dann ist es wirklich das hier im Vergleich zum Alten. Wenn mein Leben mit Liebe, Friede, Freude, Güte, Treue gefüllt ist. Und Tim hat dann letzten Sonntag über das Fundament dieses Hauses gesprochen. Das Fundament ist Jesus Christus, der vor 2000 Jahren es durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung überhaupt erst möglich gemacht hat, dass Gott dieses Lebenshaus mit uns zusammen bauen kann. Er hat uns den Zugang zum Vater, in die Gemeinschaft zu Gott freigemacht und ist damit ja zum Fundament eines neuen Lebens geworden, mit einer völlig neuen Lebensqualität. Wenn du das verpasst hast letzte Woche, die Predigt von Tim, kannst du jetzt ab Anfang dieses Jahres alle Predigten von uns online auch als Video anschauen. Brandon hinten, super dir, Brandon, vielen Dank. Brandon sitzt jeden Sonntag hier bis, keine Ahnung, 3 Uhr, 4 Uhr manchmal und schneidet die Predigten, schneidet die Videos und lädt die dann hoch auf YouTube. Vielen Dank dir, Brandon. Das ist sehr, sehr cool. Wenn du die also verpasst hast, kannst du gerne auf YouTube nachhören. So, und jetzt, wo das Fundament gelegt ist, da können wir fortfahren mit, ja, was kommt jetzt? Die Wände und das Dach. Also das schlüsselfertige Haus, in das du nur noch einziehen musst. Und Tim hat es letzte Woche schon verraten, es wird heute um Gott, den Vater, gehen. Und nächste Woche kommt dann noch die letzte Person des Dreieinen-Gottes, der Heilige Geist, der Leben in die Bude bringt. Ja? Und vielleicht ist es etwas komisch, sich Jesus als so einen kalten Betonklotz vorzustellen, als so ein Fundament, was irgendwo vergraben in der Erde liegt, und Gott als so kalte Mauersteinwände, irgendwie starr und steif und ohne Leben, und dann nur der Heilige Geist ist irgendwie Leben. Aber darum geht es in diesem Bild natürlich nicht, sondern es geht nicht um die Materialien des Hauses, sondern um die Wirkungen und die Eigenschaften des Hauses. Und da passen die Wände und das Dach schon sehr gut zu der Dreieinen-Person Gott, Vater. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, über die ich was sagen möchte. Und zwar der erste Punkt: Der Vater schenkt Schutz und Geborgenheit. Der Vater ist ewige Heimat. Und der Vater versorgt uns. Das sind die drei Punkte. Aber bevor ich da tiefer einsteige, möchte ich euch von meinem Freund von der Bibelschulzeit erzählen. Weil mein Freund aus der Bibelschule, der hat mit genau dieser Sache riesige Probleme gehabt. Gott als Vater anzureden und darin wirklich diesen guten Vater zu sehen, der ihn beschützt, der für ihn Heimat ist, der ihn versorgt. Und es lag an seinem eigenen leiblichen Vater. Sein leiblicher Vater war Alkoholiker und hat regelmäßig seine Mutter verprügelt. Und als mein Freund dann 14 Jahre alt war, war es wieder einmal so weit, dass sein Vater nach Hause gekommen ist, rumgeschrien hat und angefangen hat, seine Mutter zu schlagen. Und dann hat mein Freund mit 14 einen Baseballschläger genommen und hat so lange auf seinen Vater eingeschlagen, bis er nicht mehr konnte. Dann ist er abgehauen, rausgerannt aus dem Haus und ist nie wieder zurückgekommen. Er hat 14 Jahre lang auf der Straße gelebt, sehr, sehr krasses Leben gehabt, irgendwie auf der Straße gelebt und trotzdem Hauptschulabschluss gemacht. Und er ist Christ geworden, 14 Jahre auf der Straße gelebt, dann Christ geworden und hat dann auch irgendwie gemerkt, ja, er muss seinem Vater irgendwie vergeben, er muss wieder Kontakt mit ihm aufnehmen. Und er hat es versucht, hat seine Mutter irgendwie ausfindig machen können, und sein Vater hat nicht mit ihm reden wollen, hat nur durch seine Mutter ausrichten lassen, dass er keinen Sohn mehr hat. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, warum es für ihn sehr, sehr schwierig war, Gott als Vater anzusprechen. Und das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber es gibt viele, viele solche Schicksale, wo Leute von ihren Vätern missbraucht werden, wo Väter nicht in der Lage sind, ihren Kindern Liebe zu zeigen, wo Väter nicht in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen als Familienvater, wo es einfach viele, viele schlechte und böse Väter gibt, und für solche Leute ist es einfach super schwer, Gott als diesen liebenden Vater anzusehen und zu erleben. Aber darin steckt auch eine unglaublich große Chance, weil Gott eben dieser vollkommene, perfekte Vater ist, den du dir vielleicht immer gewünscht hast, nachdem du dich vielleicht immer gesehnt hast. Vielleicht ist es aber auch so, dass du eine gute Kindheit hattest, dass du einen super Papa hattest. Also mir ging es so, meine Kindheit war gut. Mein Vater, würde ich sagen, ist sogar wirklich ausgesprochen wohlwollend und freundlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass er mich jemals irgendwie angeschrien hat oder irgendwie nur mega sauer auf mich war. War er nicht. Er war einfach freundlich, gut. Und ich dachte, als ich auf die Bibelschule bin, gab es so viele Andachten über das Thema Vertrauen und Gott zu vertrauen und wie schwer es ist, Gott dem Vater zu vertrauen, dass es wirklich mit uns gut meint. Und ich dachte mir so, Leute, das sind doch die Basics. Das ist, wie könnt ihr das nicht glauben? Das ist, da bin ich doch schon längst. Hack das mal ab, mach mal was. Und ich habe mich mal richtig aufgeregt, dass schon wieder eine Andacht über Vertrauen kam und schon wieder. Und heute weiß ich, obwohl ich viel Bibelwissen habe und die ganzen Geschichten kenne, dass Gott treu und gut ist, obwohl ich eine gute Kindheit hatte, einen guten Vater hatte, weiß ich heute, dass es trotzdem eins meiner größten Probleme ist, Gott zu vertrauen. Als diesem liebenden, guten Vater, dass er es wirklich durch und durch gut mit mir meint, habe ich heutzutage Riesenprobleme. Und die Fülle der Andachten, die ich auf der Bibelschule gehört habe, die legen mir nahe, dass es sehr viele Menschen gibt, die damit Schwierigkeiten haben, Gott zu vertrauen. Und dieses Vertrauen ist aber so grundlegend wichtig, dass ich jetzt dafür beten möchte, dass Gott uns in dieser Predigt dieses Vertrauen stärkt. Dieses Vertrauen kommt nicht einfach automatisch, wenn du einen guten Vater hattest. Das ist nicht einfach da, sondern es muss Gott schenken. Und dafür möchte ich jetzt noch einmal kurz beten. Gott, ich möchte glauben und bekennen, dass du ein guter, liebender Vater bist. Ich habe es schon so oft erlebt, aber irgendwie habe ich auch immer wieder Zweifel daran. Und gibt es Lebensumstände, die mich zweifeln lassen. Und so vielen Menschen fällt es echt schwer, dir zu vertrauen. Und du bist nicht greifbar, du bist nicht sichtbar. Ich möchte dich bitten, dass du uns Vertrauen schenkst. Dass du uns wirklich übernatürlich dich offenbarst, wie du wirklich bist. Was für ein wunderbarer Vater du bist für uns und wie sehr du uns liebst. Bitte, ja, pflanz uns das wirklich ganz, ganz tief ins Herz ein, dass wir uns dessen wirklich gewiss sein dürfen, dass du unseren Glauben stärkst, dass du unser Vertrauen stärkst in dich. Ich kann hier lange reden und mir den Mund fusselig reden, aber du musst es machen. Ich kann es nicht machen. Bitte beschenk uns damit. Amen. Steigen wir ein in den ersten Punkt. Gott, der Vater, schenkt Schutz und Vertrauen. Das ist ja, wenn du ein Haus baust, die Hauptfunktion eigentlich von Wänden und dem Dach eines Hauses, dass es dich schützt vor dem, was außerhalb des Hauses ist. Ja? Stell dir also vor, du hast eine Wohnung oder ein Haus, das keine Wände und kein Dach hat. Stell dir das mal wirklich vor, wie dein Haus aussehen würde, wie es da in deinem Garten stehen würde. Ich plane gerade mit Alisa unseren Urlaub zusammen. Und ich habe dabei Airbnb eine Location, eine Unterkunft gefunden, die so aussieht. Das ist wirklich ein Haus ohne Wände, ohne Dach. Einfach ein Bett im Garten. So. Und es ist günstig, kostet 23 Euro die Nacht. Kann man ja mal für eine Nacht, kann ich mir das vorstellen. Ist doch eigentlich romantisch, ist so ein bisschen idyllisch. Das ist auf Kreta und wir wollen da aber im Oktober hin. Und im Oktober auf Kreta kann es auch schon kalt sein, kann es auch manchmal regnen. Und das ist halt so, du hast wirklich einfach gar keinen Schutz. Wir wollen 14 Tage dahin, aha, haben wir schnell wieder verworfen. Alisa sowieso gleich, aber das haben wir sehr schnell wieder verworfen. Du hast keinen Schutz vor der Kälte, die nachts in dein Bett kriecht. Du kannst nicht einfach die Heizung anmachen oder einen Ofen anmachen und die Wände und das Dach halten die Wärme in deinem Zimmer. Kannst du nicht, geht einfach wieder weg. Auch wenn es regnet, natürlich wird alles nass und dann in den Bewertungen dazu stand, ja, da ist so ein Moskitonetz, aber bist trotzdem voll zerstochen von den Moskitos gibt es nicht, aber Mücken. Und in Kreta gibt es auch andere Tiere, tödliche Schlangen zum Beispiel, tödlich giftige Schlangen. Sind jetzt vielleicht nicht da direkt in der Stadt im Garten, aber so richtig sicher würde man sich vielleicht doch nicht fühlen. Und dann die Einbrecher, die Diebe, die dich bestehlen wollten, die hätten schon ziemlich leichtes Spiel. Ich meine, du kannst deine Sachen, Kamera, Laptop oder was hier unten verstecken unterm Bett, aber ja, so richtig sicher fühlt sich das nicht an. Und das Allerschlimmste, zumindest geht es Alice und mir so, ist halt, du bist ja völlig schutzlos den Blicken von anderen Menschen ausgeliefert. 14 Tage lang hast du eigentlich ja null Privatsphäre. Haben wir schnell wieder verworfen. So idyllisch es auch aussieht und so günstig es auch ist. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. Selbst wenn du nur eine kurze Zeit einer Gefahr ausgesetzt bist und völlig schutzlos und ohne Geborgenheit bist, da schüttet dein Körper die ganze Zeit Stresshormone aus und du lebst nicht in deinem normalen Modus, sondern immer irgendwie so Gefahr, Alarm auf der Flucht so. Und einer, der diese beängstigende Situation, also jetzt nicht die beängstigende Situation, in diesem Bett zu schlafen, aber der beängstigende Situation kannte, wo er wirklich keinerlei Schutz und Geborgenheit hatte, das war König David. Der hat vor 1000 vor Christus gelebt und er sollte nach Saul, der war damals König von Israel, König werden. Und es hat dem herrschenden König natürlich nicht gefallen, Saul, und er hat David verfolgt. David musste fliehen und hat sich in Höhlen versteckt und so weiter. Und er ist wirklich mehrmals nur knapp mit dem Leben davongekommen. Er war irgendwie so immer auf der Flucht, irgendwie so sein halbes Leben lang. Und all das, was uns Menschen normalerweise Schutz und Geborgenheit schenkt, hatte David nicht. Er hatte keinen sicheren Rückzugsort, gut eine Höhle, aber da kam Saul auch mal nicht mal rein. Er hatte keine Wohnung, kein geregeltes Einkommen, es gab keine Polizei, keine Bundeswehr, die ihn irgendwie geschützt hat. Es gab keinen Frieden in dem Land, es war auch von außen irgendwie immer bedroht von den Philistern und so weiter. Es gab keine Familie, die hinter ihm stand, wo er sich irgendwie hätte bergen können, zurückziehen können. Alles, was uns Sicherheit gibt, hat er nicht gehabt. Alles weg. Aber dieser David, der nichts mehr hatte, hat ein Lied gedichtet, das wir noch heute in der Bibel haben. Es ist Psalm 18 und ich möchte euch ein paar Ausschnitte aus diesem Psalm 18 vorlesen. Da schreibt David, also erstmal ein kleiner Vorvers, David richtete die Worte dieses Liedes an dem Tag an den Herrn, als der Herr ihn aus der Gewalt all seiner Feinde und auch aus der Hand Sauls errettete. Er sprach: Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter. Meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich. Und so werde ich von meinen Feinden gerettet. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Sturzbäche der Vernichtung erschreckten mich. Die Fangarme des Totenreichs griffen nach mir. Stricke des Todes drohten mich zu fesseln. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. Du, Herr, du lässt dein Licht, du lässt mein Licht erstrahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott. Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. In seiner tiefen Not schreit David zu Gott. Und Gott ist da. Gott ist da und er rettet ihn daraus. Er beschützt ihn mit starker Hand, wie so eine feste Burg. Und das nicht nur einmal, sondern ständig. Hey, egal wie dein Leben gerade aussieht, egal wie aussichtslos dir manche Situationen vorkommen, ob du vielleicht ein riesiges Loch in dein Dach reingerissen wurde und es ungemütlich reinregnet oder egal wie unstabil die Wände deines Hauses mittlerweile geworden sind, Gott ist da und Gott will dein himmlischer Vater sein. Ein Vater, der dich beschützt, der dir Geborgenheit schenkt, wie die Wände und das Dach nicht einfach eines normalen Hauses dich schützen vor außen, sondern wie eine Burg. 2 Meter dicke Mauern mit Burggraben, Wasser drin, Krokodile drin, sogar mit Wehrtürmen. So Wände und Dach ist Gott. So schützt Gott dein Leben, dein Herz, dein Glauben. Und eine Burg ist genau das richtige Bild dafür. Weil, wenn du mit Gott unterwegs bist, schon länger mit Gott lebst oder du Menschen kennst, die mit Gott leben, dann wirst du dir jetzt unweigerlich die Frage gestellt haben, also wenn Gott mich beschützt, warum passieren mir dann eigentlich immer noch schlimme Dinge? Wenn Gott so da ist, wie diese sichere Burg, Warum erlebe ich dann immer noch Leid? Warum habe ich immer noch Verluste? Warum erlebe ich Streit mit meinem Ehepartner? Warum gehen Beziehungen kaputt? Warum habe ich Krankheit in meinem Leben? Ist Gott mit seinen Wänden und seinem Dach nur manchmal da und in anderen Situationen baut er schnell wieder ab und ist woanders? Und da passt die Burg perfekt als Bild, weil die Burg uns deutlich macht, wir werden ständig angegriffen. Eine Burg ist dazu da, um zu verteidigen, weil ständig Angriffe kommen, weil diese Gefahr tagtäglich da ist. Und ja, genau so erleben wir das auch in unserem Leben. Es ist keine heile Welt, sondern als Christen, auch als Christen, vielleicht sogar auch gerade, weil wir Christen sind, ist unser Leben ein angegriffenes Leben. Viele Dinge stürmen tagtäglich auf uns ein. Der Feind schießt spitze Pfeile ab und vielleicht rückt man uns sogar mit schweren Katapulten zu Leibe. Manche Belastungen im Leben sind so hoch und Gott bewahrt uns nicht vor jeder Wunde. Aber zerstört werden kann diese Burg des Vaters nicht. Paulus schreibt es im 1. Korintherbrief: Gott ist treu. Er wird uns auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Ja, die Burg ist Prüfung ausgesetzt. Da wird an manchen Stellen Feuer gelegt werden. Manche Pfeile treffen ihr Ziel. Aber sie hält stand. Und kein Feind kann sie einnehmen. Gott lässt es nicht zu, dass eine Belastung so groß ist, dass sie unsere Kraft übersteigt. Und das ist eine krasse Aussage, finde ich. Die geht mir gar nicht so leicht über die Lippen. Gott lässt es nicht zu, dass wir so stark belastet sind, dass es unsere Kraft übersteigt. Ist es wirklich so? Bleibt die Burg wirklich uneinnehmbar? Kann ich mich darauf verlassen? Ist es sicher? Naja, die Bibel sagt es, ne? Aber was gibt mir da die Sicherheit? Gibt es nicht auch Menschen, die Christen sind, die mit Gott gelebt haben und die über ihre Kraft hinaus belastet wurden und die kapituliert haben, wo die Lebensburg nicht standgehalten hat? Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief und er schreibt einen zweiten Brief an die Korinther und darin schreibt er Folgendes. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Was Paulus da in der Provinz Asien erlebt hat, wissen wir nicht genau, das berichtet er nicht. Aber es war so schlimm, dass es seine Kräfte bei weitem übersteigt. Sie haben keinerlei Hoffnung mehr für ihr Leben. Sie sind völlig hoffnungslos, verzagt, verängstigt. Und für sie ist klar, die Burg ist verloren. Wir werden sterben. Aber Paulus schreibt weiter. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Und ich fand das ziemlich, ziemlich hart. Ja, es gibt ein Happy End. Gott rettet. Und Paulus schreibt das, um uns zu ermutigen, um Hoffnung aufzuzeigen. Aber erstmal ist es auch richtig, richtig hart. Paulus erlebt hier wirklich eine so große Belastung, die ihn völlig verzagen lässt, wo er keine Hoffnung mehr hat. Völlige Verzweiflung bis hin zu Todesangst. Und im Endeffekt geht es hier wieder um diese entscheidende Frage mit dem Vertrauen. Worein setze ich mein Vertrauen? Setzt du dein Vertrauen auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Vernunft? Suchst du Schutz und Geborgenheit bei anderen Menschen oder in der Gesellschaft, beim Staat? Oder gehst du all in und setzt alles auf eine Karte? Auf Gott, den Vater. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich sicher bei deinem Vater im Himmel? Hat Gott überhaupt bei dir diese Rolle des beschützenden Vaters, der dir Geborgenheit schenkt und Sicherheit gibt? Punkt 2, der Vater ist ewige Heimat. Wenn ich bei Google Heimat eingebe, der erste Eintrag, der kommt, Löberg 49, 45468 Mülheim an der Ruhr. Das ist meine Adresse, die habe ich bei Google Maps als Zuhause hinterlegt und deswegen wird die mir angezeigt. Und es ist aber so, dass das nicht stimmt, das fühlt sich für mich nicht an wie Heimat. Ich wohne da, okay, aber das ist nicht meine Heimat. Google weiß das nicht. Das ist nur mein Zuhause, nicht meine Heimat. Ist meine Heimat da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich groß geworden bin? Ich habe das Privileg gehabt, ich war 19 Jahre lang, habe ich am gleichen Ort gelebt, in Süddeutschland, in der Nähe von Karlsruhe. Und als ich schon in Potsdam gelebt habe, war es schon so, ich bin nach Hause gefahren zu meine Eltern leben noch da. Und ich bin da hingefahren, ich habe da 19 Jahre gelebt, meine ganze Kindheit und Jugend da verbracht. Und ich fahre in dieses Tal rein und das ist nicht meine Heimat. Das kommt mir richtig fremd vor. Manche Sachen kommen mir richtig surreal vor. Ich dachte, hey, hier hab ich mal gelebt, kann ich mir nicht vorstellen. Das kommt mir richtig fremd vor. Das ist nicht mehr meine Heimat. 10 Jahre her. Wo ist meine Heimat? Ist meine Heimat meine Wohnung, meine vertraute Umgebung, die Möbel, die sind austauschbar? Ist es meine Katze, meine Frau? Was ist das, was mir Heimat gibt? Und ich würde ehrlicherweise sagen, dass ich in meinem Leben, gerade vielleicht, aber auch nie wieder, ich habe keine Heimat. Ich fühle mich tatsächlich nirgends wohl. Gut, ich wohne erst seit Juli hier. Vielleicht ist es irgendwann so, dass ich mich hier in Mülheim, dass es hier meine Heimat wird, aber vielleicht auch nicht. Momentan ist es nicht. Ich fühle mich nirgends auf dieser Erde irgendwie heimisch. Und vielleicht wohnst du schon seit immer hier in Mülheim, vielleicht fühlst du dich hier super heimisch, aber es gibt durchaus auch Menschen, die, und ich glaube sehr viele Menschen, die sich tatsächlich nicht heimisch fühlen, da wo sie gerade sind und vielleicht nie wieder sich heimisch fühlen, weil sie fliehen mussten aus ihrer Heimat, weil ihre Heimat durch Krieg oder was auch immer zerstört wurde und sie weg wollten. Sie vielleicht auch bewusst weg wollten aus ihrer Heimat, weil sie da schlimme Dinge erlebt haben, vor denen sie ja, fliehen möchten. Und bei manchen ist es sogar so, dass sie da wohnen bleiben, wo sie immer gewohnt haben, aber alles um sie herum verändert sich so schnell und so stark, dass sie sich irgendwann fremd fühlen, obwohl sie gar nicht weggezogen sind. Heimat ist was Flüchtiges, was leicht Zerstörbares, was du kannst nicht festhalten, habe ich in meinem Leben gemerkt. Und doch sehnen sich viele Menschen nach so einem Ort, wo sie heimisch sein können, wo sie einfach sein können und sich vertraut fühlen, wohlfühlen, wo sie wissen, ja, hier ist das und das und hier muss ich das machen. Viele sehen sich nach so einer Idylle, nach so einer heilen Welt, so wie Peter Fox es singt in seinem Lied. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Ja, so dieses, ich sitze da auf meiner Veranda im Schaukelstuhl, ey, alle kommen vorbei, ich habe einen Flammkuchenofen da stehen, ich mache immer Flammkuchen für alle Leute, ich sehe die Orangenbaumblätter auf dem Weg fallen und ich gucke auf den See und denke, boah, ja, hier ist, oh, ich habe 20 Kinder. Oh. Viele Leute sehen sich nach so einer Idylle und ich auch. Ich merke auch, ja, Lübeck 49 in 45468, das ist nicht das, wonach ich mich da sehne. Das ist es nicht, das bin ich mir ziemlich sicher. Aber wo ist das? Und die Bibel macht sehr deutlich, dieses Gefühl, fremd zu sein, dieses Gefühl, noch nicht angekommen zu sein, noch danach zu suchen, endlich heimisch zu werden, das ist genau richtig. Dieses Gefühl ist genau richtig. Denn diese Welt, in der wir hier leben, ist nicht unsere Heimat. Die hat nicht mal das Potenzial, unsere Heimat zu sein. Es ist nicht die Welt, die Gott sich für uns gedacht hat, wo wir wirklich zur Ruhe kommen und ankommen. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass das, was wir hier haben, eine gefallene Welt ist. Vielleicht ein bisschen komisches Wort, so angeknackst, irgendwie passt hier was nicht so richtig, irgendwie was ist hier immer fremd. Weil es eine Welt ist, die durch die Auflehnung der Menschen gegen Gott so entstanden ist. In gewisser Weise auch als eine Strafe von Gott, dass Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen wurden und jetzt hart arbeiten müssen, es Krankheit gibt, es Verlust gibt, es Leid gibt, es Tod gibt. Und dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist, wie können wir uns da heimisch fühlen? Und ich finde es so cool von Jesus, dass er sagt, na, du brauchst das hier nicht suchen und nicht traurig sein, wenn du es hier nicht findest, weil das ist hier gar nicht. Das hier ist nicht deine Heimat. Wir sind tatsächlich nur Gäste und Fremde auf dieser Welt. Er sagt es in Johannes-Evangelium, sie, also seine Jünger, sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir haben aber eine Heimat. Eine ewige, unzerstörbare und schöne Heimat bei Gott im Himmel. Mit Orangenbaumblättern, die auf deinem Weg liegen. Und Jesus ist vorausgegangen, um uns da eine richtig, richtig schöne Wohnung einzurichten. Sagt er hier weiter, seinen Jüngern, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich zu euch etwa gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Dieses Haus hier ist kein Traumhaus, was niemals in Erfüllung gehen wird. Bin ich fest von überzeugt. Es ist nicht einfach eine platte Antwort, eine Vertröstung auf irgendwas, sondern es ist eine Realität, die wir jetzt noch nicht sehen, aber die wir einst sehen werden. Und ich vermute, wenn Menschen schon sowas Schönes bauen können, wie viel krasser und schöner ist das Haus, ist die Wohnung, die Gott uns baut. Und auch der dritte Punkt, mache ich schnell, der passt auch super zu dem Bild von Gott, dem Vater, als Dach und Wände des Hauses. Der Vater versorgt uns. Ist einer der spannendsten Bibeltexte, und auch einer, der mich am meisten in meinem Vertrauen in meinem Leben bisher schon herausgefordert hat, ist, wo Jesus in Matthäus 6 Folgendes zu seinen Jüngern sagt. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Ey, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann denn dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Ey, seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblume, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Alisa und ich haben uns genau heute vor 5 Jahren dazu entschlossen, nach Potsdam zu gehen und dort Gemeinde zu gründen. Und uns war klar, dass wir diesen Bibeltext sehr oft brauchen werden. Wir hatten keine nennenswerten Ersparnisse und es gab in Potsdam keine Gemeinde, die uns irgendwie angestellt hätte oder die uns irgendwie hätte finanzieren können als Gemeindegründer, weil man muss erst gründen, dass es eine Gemeinde gibt. Wir waren also völlig davon abhängig, dass Gott das, was er hier zusagt, einhält. Dass wir uns auf sein Wort wirklich verlassen können. Wir waren wirklich abhängig und wir haben Gott beim Wort genommen. Wenn dir das gerade mit so Wohnung im Himmel und so ein bisschen zu diffus vorkam, hier wird es richtig konkret. Hier waren Alisa und ich und haben gesagt zu Gott, du musst das machen. Wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen zuerst nach deinem Reich trachten und du hast gesagt, dass wir uns keine Sorgen um das andere machen sollen. Und wir haben uns keine Sorgen um das andere gemacht. Wir haben es einfach mal ausprobiert. Haben gesagt, okay Gott, wir fragen niemanden nach Geld. Der vielleicht normalere Weg wäre ja so, okay, du machst so Fundraising, du baust den Spenderkreis auf. Und wir haben zu Gott gesagt, nee, du sagst doch, wir sollen uns gar nicht drum kümmern. Und wir haben uns nicht drum gekümmert. Wir haben es nicht verheimlicht, dass wir praktisch so Inlandsmissionare waren, dass wir von Spenden auf Spenden angewiesen waren. Wir haben einen Rundbrief geschrieben, da haben wir auch unsere Spendenkonto veröffentlicht, aber wir haben niemanden gefragt, ob sie uns unterstützen würden, monatlich oder sonst was. Nie. Und es hat funktioniert. Wir stehen jetzt heute hier, 5 Jahre lang schon, leben wir größtenteils von Spenden und von anderen Versorgungswundern, die Gott uns geschenkt hat. Und es ist so ein absolutes Privileg, das erleben zu dürfen. Dass wir uns da wirklich, wir haben uns nicht um nichts gekümmert, ein paar Rundbriefe geschrieben, okay, aber, und Gott hat sich darum gekümmert. Gott hat das, was er hier so ganz konkret zusagt für unser Leben, hat er uns sehr, sehr deutlich erwiesen, dass er unser Versorger ist. Dass Gott uns versorgt, bezieht sich nicht nur auf Essen, Kleidung, Trinken, sondern es bezieht sich eigentlich auf alle Dinge des Lebens. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, all eure Sorgen werft auf Gott. All eure Sorgen. Und Gott kümmert sich darum. Wir dürfen wirklich mit allem zu Gott kommen und es auf ihn werfen. Und er verspricht, sich darum zu kümmern, wie ein guter Vater sich darum kümmert. Er gibt uns keinen Stein, wenn wir ihn um Brot bitten oder irgendwie eine Schlange, wenn wir ihn um Fisch bitten, sondern er ist so viel lieber und gnädiger und gütiger und freundlicher, als unsere leiblichen Väter es nur sein könnten. Er gibt uns die Dinge, die uns wirklich, wirklich gut tun. Und das ist aber höchstwahrscheinlich nicht immer das, was wir uns gerade wünschen, sondern das, was wirklich für uns gut ist. Und auch hier geht es wieder um unser Vertrauen. Vertraust du Gott, und das ist das, was mir schwerfällt, vielleicht auch dir schwerfällt, vertraust du Gott, dass er es wirklich gut mit dir meint? Auch dann, wenn er nicht all deine Wünsche, die du hast, erfüllt. Auch dann, wenn du vielleicht denkst, du wüsstest es besser eigentlich, was jetzt zu tun wäre in dieser Situation und was Gott jetzt machen müsste. Wenn du denkst, ja Gott, diesen Weg, den du mir vor die Füße legst, ich glaube, ich kenne einen besseren Weg, ich würde lieber den hier gehen. In diesen Situationen vertraust du Gott, dass er den Überblick hat, den wir nicht haben und dass er es wirklich gut mit uns meint, auch wenn wir gerade vielleicht Schweres durchmachen und er weiß, du musst da durchgehen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, naja, wenn ich selbst der Bauer meines Lebenshauses bin, dann sieht das halt wirklich oft so aus. Ich kriege nicht alles hin und ich habe auch nicht auf alles Einfluss. Da fällt ein Baum in mein Leben rein und zerstört mein Dach. Ich kann nicht alles beeinflussen. Und Gott verspricht uns jetzt als dieser liebende himmlische Vater, unser Lebenshaus so zu bauen. Und ich hätte da vielleicht nicht diese Treppe hingebaut. Hätte ich vielleicht nicht, weil ich dachte, oh, das kostet zu viel. Ja, komm, ist auch zu anstrengend, das baue ich jetzt nicht, ist ein bisschen kompliziert. Aber Gott sagt, nee, wir bauen diese Treppe dahin, weil es sieht richtig gut aus. Auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr kostet. Wenn Gott unser Lebenshaus bauen soll, dann heißt es, dass wir Gott auch die Kontrolle darüber geben müssen. Dass wir Gott als Architekten daran lassen müssen, dass wir ihm unseren Bauplan überlassen müssen. Sonst funktioniert es nicht. Und das ist nicht immer leicht. Ich merke, dass ich das immer wieder tun muss, weil ich neige dazu, Gott den Bauplan immer wieder aus der Hand zu nehmen. Sagen, gib doch mal her, ich mache da nochmal kurz eine Zeichnung hier rein, da muss das noch hin. Und es ist wirklich ein Vertrauensschritt, Gott den Bauplan in die Hände zu geben und auch dazu belassen. Er ist der gute Architekt, der liebende Vater, der genau weiß, wie gut und wie schön dein Haus aussieht und wahrscheinlich schöner, als du es dir jemals vorstellen kannst. Und ich möchte